please follow Doublette 76 on Instagram, Facebook, or LinkedIn.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Mein heutiger Gast ist Konstantin Klostermann aus Köln, der gebürtige Hamburger. Herzlich willkommen, lieber Konstantin.
Hallo Torben, danke für die Einladung.
Konstantin, wo soll ich anfangen? Ich habe mir verschiedene Einstiege überlegt, aber habe hier natürlich auch wie für andere besondere Gäste Sprachnachrichten besorgt. Kannst du dir vorstellen, wer mir eine Sprachnachricht gesendet hat?
Ich bin gespannt. Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ist ja jetzt auch fies, wenn ich jetzt einen Namen sage und der ist
ja eben, dann ist es eben. Du kannst auch nur verlieren.
Ich sag besser nein, keine genau. Ahnung.
Du kannst nur verlieren. Also es ist ein gemeinsamer Freund, sagen wir mal so, und das wäre natürlich jetzt auch ein hervorragender Cliffhanger, aber so sind wir ja nicht. Wir wollen die Leute nicht auf die Folter spannen, deswegen drücke ich mal hier auf die Sprachnachricht, um den Hörer auch nicht dann auf die Folter zu spannen.
Mein lieber Jules, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war das Jahr 1999 und wir hatten einen ganz besonderen Ausflug nach Paris. Und deine Eishockey-Karriere bzw. dein Faible für Eishockey wurde dort maßgeblich geprägt. Weißt du noch, wovon ich rede und um welchen Star es da ging?
Also erstmal müssen wir auflösen, wer das war. Ich hoffe, die Sprachnachricht war gut zu verstehen für dich.
Ja, zumindest ein bisschen, aber ja doch, es war der fantastische Jonas Wolf.
Jonas Wolf, der schon mehrfach hier im Gast in diesem Podcast war, mein Experte. Wir vermarkten ihn als Experte.
Und, ein fantastischer, super Typ.
Ja, absolut. Das wäre auch später eine Frage im Tennisabitur. An welcher Position ist Jonas Wolf beim Club an der Alster gemeldet? Da müssen wir das weiß ich selber nicht.
Kann ich mal schnell googeln.
Das wäre eine gute Schätzfrage. Also, der liebe Jonas, du und ich, wir waren ja 1999 bei den French Open. Da haben wir uns ja kennen und lieben gelernt und dann aus den Augen verloren, im Prinzip. Ganz, ganz großartiges Erlebnis. Wir hatten da ja irgendwie uns Badges besorgt. Wir durften in dem Spielerbereich unterm Center Court. Wir haben unglaubliche Szenen gesehen. Wir sind in Tennissachen rumgelaufen, also ich zumindest, die ganze Zeit in Jogginghose. Und ich war Physiotherapeut von Wladimir Volchkov. Das weiß ich noch.
Warst du echt?
Naja, war ich nicht.
Ach so, offiziell, ja logisch. Ja.
So, also da war halt eine Badge über und ein gemeinsamer Freund von uns hat ja die Schläger bespannt von mehreren Profis.
Ja.
Unter anderem von Jens Knipschild. Und der hat dann die Badges bekommen von den Spielern. Und so sind wir da akkreditiert gewesen.
So sind wir schon. Der Physio von Volchkov.
Ja, genau. Der in dem Jahr dann in Wimbledon im Halbfinale spielte und der gegen irgendeinen Deutschen in Frankreich spielte und ich war für den Deutschen und das sorgte für irritierte Blicke auch auf der Tribüne, dass der eigene Physio gegen den Spieler ist. Also, wir waren im Players Center unten und brauchst du noch einen Tipp, Bezug nehmend auf die Quizfrage, die Jonas dir gestellt hat?
Ja, die habe ich nicht ganz verstanden. Da war das
also es geht um einen Eishockeyspieler, den wir dort gesehen haben, aus der NHL, der Lebensabschnittsgefährte von Anna Kournikova, glaube ich, war. Ein russischer Landsmann.
Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt komplett vergessen.
Mit dem Buchstaben F ganz vorne.
Ich hätte jetzt gedacht, das war der Ovechkin.
Ich hätte jetzt gesagt, das wäre Sergei Fedorov, aber ich bin...
Du hast recht, es war Fedorov. War Sergei Fedorov. Oh, krass, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Das war aber, das stimmt. Es war Sergei Fedorov. Und ja, Wahnsinn. Und das war so ein toller Ausflug. Es war, Roland Garros war so toll. Es war Wahnsinn. Ich weiß, was jetzt für Gedanken hochkommen. Wir waren nachts noch aus unserem Hotel raus und wollten einen Döner essen. Nachts um 1 oder so und treffen in der gammeligsten Dönerbude, wo wir, glaube ich, wieder umgedreht sind und uns nicht getraut haben, uns dort einen Döner zu holen, weil wir dachten, da kriegen wir eine Lebensvergiftung. Haben wir aber da drin gesehen, nachts um eins, Marat Safin, wie er sich da ein oder zwei Döner reingezogen hat. Ja. Und der hat am nächsten Morgen um 10 Uhr gespielt. Also das war Wahnsinn.
Bei das uns im Hotel wohnte auch Ronald Agenor aus Haiti. Das weiß ich noch.
Richtig.
Dass der mir auf einmal entgegenkam, auf dem Flur. Ich so, Alter, ich würde sagen, Publikumsliebling am Hamburger Roten Baum, Ronald Agenor. Man mochte ihn gerne. War jetzt vielleicht nicht Nummer 1 der Welt, aber war ein ganz toller Spieler. Und der lief da so rum. Und unser Kollege bespannte Schläger die ganze Nacht durch auf dem Hotelzimmer. Und verdiente sich eine goldene Nase.
Ich habe seitdem das nie mehr getan, ehrlich gesagt. Aber wir haben doch da auch ein bisschen gewettet, oder? Ein Zehner auf so eine Kombi-Wette mit 4, 5 Partien.
In Österreich.
Und dann weiß ich noch, dann alles ging auf und dann musste Adrian Wojnar muss noch ein Match gewinnen und der führt mit 2-0 Sätzen und wir gehen aus dem Court runter, haben uns Agassi angeguckt, glaube ich, auf dem Center Court und gucken dann rauf und auf einmal sind die im 5. Satz und wir stürmen wieder zurück auf diesen kleinen Mini-Court und der verliert es noch und wir hätten sonst irgendwie aus 10 Euro, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, es waren glaube ich noch Marktzeiten, 99. Ja, wir hätten sehr, sehr viele Döner essen können, vielleicht woanders als Marat Safin das getan hat, aber ja, wie schön. Das
da kommen Erinnerungen hoch,
Ja, voll.
Aber Konstantin, das Stichwort war ja jetzt eben Fedorov, Eishockey,
ja,
du bist einfach für den Hörer nochmal ganz kurz zusammengefasst, 78 in Hamburg geboren, hast für den großen HTHC Tennis gespielt, warst auch sehr gut, warst in der Hamburger Rangliste, ein guter Jahrgang, Tommy Haas, 78 in Hamburg geboren, Christopher Hünicke, mein erster Gast hier im Podcast gewesen, erste Folge, auch, also der Gitarrist von Revolverheld, auch 78er Baujahr. Und mit Robin Struve habe ich eben gerade noch telefoniert, mein Doppelpartner.
Struve.
Schöne Grüße.
Spielst du mit dem zusammen Doppel?
Wir zaubern richtig ein. Also wenn du wieder einsteigst in den weißen
Schöne
Sport.
Schöne Grüße.
Mache ich. Gerne. Also legendärer Hamburger Tennisjahrgang. Und du warst der elementare Bestandteil des Ganzen. Weil die Leute sagen sich vielleicht so, den kenne ich doch vom Eishockey, den kenne ich doch vom KEC, von den Kölner Haien. Ich kenne den von der Kölschen Sportnacht, die er seit Ewigkeiten moderiert. Oder ich lag im Bett letztens, Paris, Olympische Spiele. Es gab eine Zusammenfassung, weil ich verfolge Eishockey nicht so intensiv, bin aber auch sehr, sehr begeistert von Eishockey. Aber auf einmal lief wirklich um 1 oder 2 Uhr nachts Zusammenfassung Golf vom Tag, weil das wird ja dann bei Olympischen Spielen nicht so viel gezeigt. Die Zusammenfassung kommentiert von Konstantin Klostermann. Und ich war wieder hellwach und konnte bis 4 oder 5 Uhr morgens nicht schlafen, weil ich denke so, Alter, er kommentiert Golf für Olympia. Ja. Und jetzt natürlich bei den Winterolympischen Spielen, spätestens da bist du allen aufgefallen, weil du da natürlich auch Eishockey hauptsächlich kommentiert hast, korrigier mich. Und noch weitere Sportarten
komplett.
Oder nur Eishockey?
Nee, nur Eishockey.
Ja, da so bist du von morgens bis abends in Mailand gewesen, ne? Wahnsinn.
Genau, wir waren 3 Wochen in Mailand und das war eine sehr, sehr coole Zeit.
Hab ich denn irgendetwas noch vergessen, jetzt aufzuzählen, um dich komplett vorzustellen? Also du machst ja auch beruflich, wenn ich das richtig deute, nicht nur für ZDF, sondern du bist ja Freiberufler und auch für Firmenveranstaltungen bist du auch unterwegs. Also eine unglaublich lange Liste wahrscheinlich.
Genau, Firmenveranstaltungen oder Sportveranstaltungen, da diese sogenannten Off-Air-Moderationen, also Bühnenmoderation und ansonsten On-Air, ich mache noch ein bisschen Radio, da komme ich her, da habe ich gelernt, aber nicht mehr so viel, jetzt mehr Fernsehen, ZDF, wie gesagt, Olympische Spiele, Eishockey unter der Saison auch und Fußball-Bundesliga für Sportstudio und für Magenta Sport mache ich Eishockey und dritte Liga Fußball.
Hast du denn immer noch eine Leidenschaft fürs Tennis? Also ich darf das ja sagen, wir würden ja nicht über uns selber sagen, wie tolle Tennisspieler wir waren oder sind. Aber du konntest ja wirklich gut spielen. So, wann hat der weiße Sport dich verloren?
Komplett verloren hat er mich gar nicht. Er kommt sogar gerade wieder. Ich bin dann zum Studium nach Köln gegangen und dann auch da geblieben. Dann habe ich dann irgendwann den Club gewechselt vom HTAC zunächst nach Köln zu Germania Köln, so hieß der Club. Und dann bin ich nach Leverkusen gewechselt und habe da wirklich viele, viele, viele Jahre gespielt. je größer das im Job wurde, desto weniger Zeit hatte man natürlich zum Spielen. Und dieser Job ist halt so, dass du immer am Wochenende arbeiten musst auch. Und dementsprechend habe ich es irgendwann dann nur noch so gemacht, dass ich die Punktspiele gespielt habe, also die Medienspiele, aber nicht mehr richtig trainieren konnte. Das hat aber immer noch Spaß gemacht, weil die Mannschaft super war. Und dann habe ich leider mir vor 6 Jahren in einem Punktspiel eine Knieverletzung zugezogen und die hat mich jetzt die letzten 5 Jahre ein bisschen rausgebracht und dann habe ich nicht mehr gespielt. Aber jetzt im letzten Spätsommer habe ich mich im neuen Club, wo meine Kinder jetzt sind, habe ich mich angemeldet für die Club-Mixed-Meisterschaften im Doppel, logischerweise Mixed im Doppel, und mit einer alten Studienfreundin, die mit der ich vor 25 Jahren an der Sporthochschule studiert habe und das hat total Spaß gemacht. Da musste man sich auch nicht so viel bewegen im Doppel und das hat mit dem Knie gut funktioniert und jetzt habe ich wieder Blut geleckt. Jetzt hoffe ich, dass dieser Sommer, also Halle habe ich nicht gemacht wegen Knie, aber dass dieser Sommer der wird, wo ich wieder spielen kann. Ich bin sogar wieder gemeldet, da habe ich mich auf den letzten Drücker auch noch drum gekümmert. Mal schauen, was so passiert.
Ja, ja, die Meldefrist ist zumindest hier in Hamburg oder Norddeutschland am 14. März abgelaufen. Wahrscheinlich ist es eine bundesweite,
ja, ich glaube hier auch,
Regelung.
Genau, ja.
Und dementsprechend war ich da auch eben sehr hinterher. Dann war ich ja mittlerweile auch ein Teammanager von der SV Blankenese seit einem halben Jahr. Und ich war richtig auf dem Transfermarkt aktiv. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. Aber deswegen war mir der 14. März eben sehr, sehr präsent, weil ich da noch hier und da im Video Interviews geführt habe mit irgendwelchen schwedischen Spielern, die nächstes Jahr dann auch für uns auflaufen, die noch im College sind in Florida. Wow. Ja, ja, ja. Macht total Laune, alles total lustig und das ist aber dann vielleicht ein Thema für eine andere Folge.
Du hast du dann auch so ein Scouting-System?
Ja, 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 ich habe eine KI. Eine KI. Und ich habe den Tennisexperten Jonas Wolf, den ich immer dann auch fragen kann. Ne? Dann lasse ich
dir ein paar Videos schicken. Der kennt ja jedes Nachwuchstalent auf dem ganzen Planeten.
Du weißt ja, dass Jonas bei mehreren Akademien war. Also Guillermo Vilas Akademie.
Ja, ja. Ja, ich weiß.
Ja,
so. Sein WhatsApp-Statusfoto oder so. Sein Profilbild ist. Diese einhändige Rückhand in Perfektion. Jedes Mal, wenn ich das sehe.
Ja.
Oh, es ist ein Traum. Es ist das schönste Tennisfoto, was es gibt.
Genau, die alte Schule. Wie ist das bei dir? Beidhändig oder einhändig, die Rückhand?
Einhändig.
Einhändig auch? Das habe ich nicht mehr vor Augen. Weil ich bin ja 2 Jahre älter, muss ich gestehen. Und dementsprechend hätte ich jetzt nicht drauf schwören können. Also du bist einer der letzten Mohikaner mit Jonas.
Ja, absolut.
Hast du denn
Vorbilder? Darum habe ich auch so ein Faible für dieses Foto, weil es so schön ist. Also optimaler Treffpunkt.
Hast du Vorbilder? Hast du Lieblingsspieler gehabt damals? Wir reden ja nochmal, 78er Baujahr. Becker gewinnt 85 Wimbledon, Stich gewinnt 91. So, ich bin mit McEnroe Lendl als erstes groß geworden und Duncan Boris. So. Wie war das bei dir? Hast du da einen Favorite Player
gehabt? Also 85 Boris Becker war natürlich, habe ich natürlich gesehen und war natürlich echt, mega. Danach ging es ja auch dann so richtig los. Dann wollte jeder Tennis spielen und ich auch. Aber dann muss ich sagen, in der Jugend war ich war Stefan Edberg-Fan.
Okay.
Es war richtig, richtig groß. Also ich hatte mir zum Geburtstag dann immer die Tennishemden von dem gewünscht, Kollektionen und so. Ich war immer im Team Edberg. Und dann, und wenn dann später dann auch eher sogar Stich als Becker, also zumindest in dem Finale, war das 91, ne, als sie gegeneinander gespielt haben in Wimbledon, da war ich auf jeden Fall für Michael Stich.
Du und
im Nachhinein weiß ich gar nicht warum.
Ihr wart die Einzigen in Deutschland.
Ja, ich weiß aber im Nachhinein jetzt auch gar nicht warum, weil ich meine, Boris Becker, ich meine, Ikone, also auch heute, ich höre dem so gern zu. Aber irgendwie damals war ich auf jeden Fall Team Edberg und in der Zeit dann auch ein bisschen mehr Stich als Becker.
Hast du auch die Technik kopiert? Als ich anfing, 83, 84 mit Tennis, einige haben dann versucht, den Aufschlag von McEnroe, diese signifikante Technik, die alle vor Augen haben, ganz schlecht zu kopieren, so sich ganz seitlich hinzustellen. Hast du als Kind oder Jugendlicher die Technik eines Profis kopiert? Also hast du gesagt, ich bin jetzt Stefan Edberg, und ich spiele die Rückhand so wie der.
Bei der Rückhand ja, würde ich sagen. Aha. Also Vorhand war Edberg ja nicht so cool, muss man sagen. Aber die Rückhand war natürlich überragend. Und nicht später natürlich, finde ich, beste einhändige Rückhand, Roger Federer. Aber da war das schon eine schöne Rückhand. Die habe ich dann auch ein bisschen imitiert. Und ich muss sagen, der ich habe jetzt nicht so eine Aufschlagbewegung gehabt wie Edberg, aber ein bisschen der Griff und so von links im Doppel vor allen Dingen der Kickaufschlag rechts raus, das war natürlich auch schon so ein Edberg-Ding, um dann vorzukommen und so. Das habe ich schon gern gemacht.
Und den verlernt man ja nicht wie Radfahren, oder? Den Kick nach außen?
Die Bewegung nicht, aber die Schulterbeweglichkeit lässt nach. Darum habe ich jetzt im Spätsommer gemerkt, als ich wieder angefangen habe. Boah, der ging nicht mehr so gut. Aber das war früher ein super. Also der Kickaufschlag von links, der hat mir Spaß gemacht. Weil Doppel kannst du so viel damit machen. Ne? Also wenn der hoch wegspringt gegen einen Gegner, der beidhändig Rückhand spielt und dann der Doppelpartner geht wildert da vorne rein, das war ja fast schon safe im Punkt. Also ja. Das war schön. Sowas hat Spaß gemacht.
Der alte Spielzug, in Anführungsstrichen.
Ja.
Okay, also dann ist es doch eigentlich naheliegend, dass du neben Eishockey, Golf und so weiter und so fort auch Tennis kommentierst. In aller Herrgottsnamen. Es gibt doch meines Wissens auf dem ZDF wird Halle, glaube ich, kommentiert auf Rasen. Was gibt es noch? Du musst jetzt ja nicht schlecht hier indirekt irgendwelche Bewerbungen aussprechen, aber hättest du Bock, Tennis zu kommentieren? Oder sagst du, nee, ich brauche Eishockey, ich brauche Schnelligkeit, ich brauche 18 Tore in 60 Minuten?
Ich würde das nicht aufgeben dafür. Denn dafür ist es einfach zu toll, Eishockey zu kommentieren und auch Fußball zu kommentieren natürlich. Aber ich hätte schon Bock auf Tennis. Also klar, auf jeden Fall. Aber das hat sich jetzt bislang noch nicht ergeben und wer weiß, was noch kommt, keine Ahnung. Aber klar, also das würde mir schon Spaß machen. Aber im Moment wüsste ich gar nicht, wie ich es zeitlich dann reinkriegen würde. Aber irgendwo würde man das natürlich irgendwo schon hinkriegen. Also ja, Interesse sicherlich. Aber ich forciere das jetzt auch nicht bewusst oder so.
Man spezialisiert sich schon. Was sagt man in Hamburg denn dazu? Das weiß ich auch nicht. Kick mal wieder in. Ich weiß ich auch nicht. Also du könntest dich da durchaus dann schon vorstellen, das zu kommentieren, zu moderieren. Es gibt ja irre viele Anbieter mittlerweile. Also Amazon Prime macht Wimbledon und so weiter und so fort. Und Sky moderiert einige Eurosport und. Also ich komme da ja auch kaum hinterher als großer Tennis-Fan und muss dann manchmal auch googeln, wo wird denn Tennis übertragen heute. Ja, und habe jetzt auch erst angefangen durch diesen Podcast auch. Wir sprachen ja im Vorgespräch ganz kurz über Patrick Zaratsch zum Beispiel. Wenn ich die dann natürlich hier zu Gast hatte, die Jungs und Mädels, dann verfolge ich die auch. Also Christoph Nigritu, so ein anderer Spieler, den ich total geil finde, der ist auch so um und bei 200, 300, 400 in der Welt. Mega sympathisch, mega Fighter. Ich war dann mal in Koblenz bei einem Challenger-Turnier. Und weil ich die dann persönlich kennengelernt habe, habe ich natürlich angefangen, die Challenger-Tour auf einmal zu verfolgen. Also wäre ich früher nie auf die Idee gekommen. Und gucke jetzt nebenbei, schöne Grüße auch an der Stelle an Christoph Nigritu und Patrick, manchmal so ein Challenger-Match mir an, wenn die irgendwo auf der Welt da um ihr Leben fighten. Total geil. Das ist so am Rand. Also Challenger-TV kann ich nur jedem Tennis-Fan empfehlen. Kann man für Umme da sich die, was weiß ich, 25.000 oder 100.000, 125.000 Dollar Preisgeldturniere anschauen mit der Nummer 100, 200, 300 der Welt. Und da sind natürlich auch so die aufstrebenden Talente. Also wenn man dann erstmal so eingestiegen ist, dann guckt man natürlich auch, na, könnte der was werden? Justin Engel und verfolgt mir dann, zieh mir dann da so die Matches rein. Aber so weit geht es bei dir logischerweise nicht. Du guckst, wenn es die Zeit erlaubt, überhaupt dann mal hier und da Tennis im TV, oder?
Genau, das ist richtig. Und man muss sagen, das reduziert sich tatsächlich dann meistens auch auf die Grand Slams. Also wo man dann natürlich dann auch schon, das dann auch ein bisschen präsenter ist und dann Wimbledon oder French Open oder so. Selbst Australian Open habe ich früher so gern geguckt, aber mit Familie und dem Job und sowieso schon oft wenig Schlaf ist das dann nachts. Also ich glaube, wenn ich da sagen würde zu meiner Frau, du, ich stelle mir einen Wecker und gucke mir um 4 Uhr Zverev an oder so. Ich glaube, da würde die mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen.
Ja, zu Recht ja auch. Zu Recht ja auch. Also ich halte es nicht mehr durch. Ich schalte nach dem Aufstehen morgens an. Reicht. Also klar, 1 Uhr nachts, vielleicht nochmal so die erste halbe Stunde, aber dann schläft Fatih halt ein. Oder wenn man dann so, wann auch immer, wach wird um 6, 7 oder 8, einschalten. Die spielen ja mittlerweile in Australien da auch bis mittags. Und dann macht man sich mal einen bunten Vormittag mit Frühstück und Kaffee und guckt Australian Open. Also ich habe das früher auch geliebt.
Ja, das stimmt. Australian Open ist ja eigentlich, da hast du recht, es ist ja auch gar nicht 4 Uhr nachts von der Zeitumstellung.
Manchmal, wenn du Pech hast, ja. Aber das Geilste ist dann immer, dann mit verquollenen, verschwommenen Augen aufstehen. Also wenn Zverev so oder wer auch immer, wie man halt gucken möchte, dann so ein Nachtmatch hat um 3-4 Uhr nachts. Man schaltet ein und dann beginnt der 5. Satz um 7 Uhr morgens. Das ist so schöner, fast, was Schöneres kann es ja kaum geben, als knapp 50-jähriger Mann. So ein 5. Satz dann um 7 Uhr morgens.
Von ja, traumhaft.
Spannenden Match.
Hast du die ganze Woche was von?
Ja. No. Und du hast jetzt wieder losgelegt, spielst dann Herren 40 oder greifst du noch Herren 30 sogar an?
Nee. Das wäre dann Herren 40.
Das wäre zu viel. Hast du denn noch Kontakt zu ehemaligen Spielern, Tennisspielern von früher? Oder hast du irgendeine alte Anekdote, an die du dich erinnerst, beim Dieblinger Gedächtnisturnier auf deiner Heimanlage oder Hamburger Meisterschaften? Wo du sagst, so, Alter, da wurde ich so beschissen oder was auch immer, keine Ahnung. Highlight, Match, das ist ja so ein Klassiker, dass man sagt, ich habe gegen den mal gewonnen und gegen Andy Falke habe ich eine positive Bilanz.
Ich habe gegen Tommy Haas mal gewonnen.
Ja, klar.
Ja, das war natürlich sehr, sehr geil. Das war, keine Ahnung, wie alt waren wir da? 10 oder so? Das so kurz bevor er nach Florida gegangen ist.
Das war ja auch die Entscheidung. Nick Bolitier hat gesagt, Klostermann oder Haas.
Und dann, genau. Und dann hat er sich dann ganz knapp für ihn entschieden. Ja, ganz knapp. Gegen den früher häufiger gespielt, also in diesen jüngsten Mehrkampfturnieren und wie das damals hieß und so. Und natürlich meistens auf die Mütze bekommen. Aber einmal habe ich ihn geschlagen, das weiß ich noch, das war Jugend, also Hamburger Ranglistenturnier in Farmsen. Irgendwie sogar Viertelfinale oder so. Und dann gegen Tommy Haas. Und dann habe ich gewonnen. Kampflos, weil er norddeutsche Meisterschaften spielen musste. Und darum habe ich in meiner Vita einen Sieg gegen Tommy Haas.
Yeah.
Und ansonsten, weil du eben Christopher Hünicke angesprochen hast, gegen den habe ich auch häufig gespielt, aber glaube ich, da habe ich keinen Sieg, da habe ich meistens echt eine Rutsche bekommen, der war so gut. Also das war unfassbar. Der hatte dann leider, mit dem habe ich aber Trainerschein gemacht zusammen, den C-Trainer. Und der hatte dann ja irgendwie eine Daumenverletzung oder irgendwas hatte der, da musste der nämlich, oder Handgelenk, da musste der nämlich dann aufhören oder pausieren. Und ja, aber gibt ja so Menschen, die haben so viele Talente, dann ist er halt einfach ein toller Musiker geworden. Ne? Aber so die Matches, weil der hat einfach toll gespielt. Und witzig ist, den Konstantin Krüger habe ich jetzt durch die DEL, da war ja Pressesprecher der DEL ein paar Jahre und dann durch meine Arbeit fürs ZDF Bundesliga, der ist ja dann zur TSG Hoffenheim gegangen. Da haben wir dann mal wieder Kontakt gehabt. Wir haben früher auch Ranglisten, ich glaube, alle ist der ein Jahr jünger, glaube ich, und dann haben wir alle zwei Jahre, glaube ich, dann gegeneinander gespielt. Ja. Oder vielleicht hat er auch höher gespielt vom Jahrgang her. Also da haben wir in Medenspielen gegeneinander gespielt damals. Die Duelle weiß ich noch. Das war auch immer ein paar Mal gewonnen, ein paar Mal verloren. Das war immer eng. Linkshänder, ne?
Ja, Linkshänder. Linkshänder. Und ich meine, jetzt ist er Pressesprecher beim Deutschen Golfverband.
Stimmt, ja.
Insofern.
Aber auch
so richtig verfolgt habe und nicht geträumt habe, dann hast du ja auch Golf kommentiert. Das Masters in Augusta steht ja vor der Tür. Guckst dir sowas an, dann solche sportlichen Highlights Laver Cup hätte ich fast gesagt, Ryder Cup und Co.
Ryder Cup, ja. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich geguckt und das gucke ich mir auch an. Also, aber auch, genau, das macht auch Spaß. Ich finde, das ist auch ein toller Sport, ähnlich wie Tennis. Also auch da habe ich wieder jetzt angefangen, mehr zu spielen. Habe ich auch länger pausiert, aber das ist schon cool.
Was mit Paddle? Mal ausprobiert oder noch gar nicht?
Steht auf meinem Plan für dieses Jahr, wenn das Knie hält, das auch mal zu machen. Ich habe vor, weiß ich nicht, wie lange das ist, 15 Jahren oder so mal, als es so ganz in den Kinderschuhen stand, habe ich es mal gespielt mit einem alten Kumpel aus meiner Tennismannschaft damals. Und das spielt ja jetzt tatsächlich wirklich jeder. Alle haben super Spaß und überall, hier auch bei mir um die Ecke schießen die Paddle-Anlagen aus dem Boden. Also das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall machen und hoffe, dass das Knie da hält.
Spielst du mit Manschette dann, richtig? Oder?
Nee, das nicht, aber... Ich habe die letzten 5 Jahre gar nicht gespielt, darum auch nicht mit Manschette. Ich muss mich jetzt so wieder rantasten. Aber
Muskelaufbautraining wird folgen.
Ja, ich weiß. Ja. Hätte schon folgen müssen. Aber wie es so ist, man ist dann zu faul.
Ja. Was waren denn so die Highlights aus deiner Sicht? Klar, also das hat man auch gesehen anhand eines sehr emotionalen LinkedIn-Posts. Olympische Spiele jetzt in Mailand und in Paris, das war sicherlich ein Highlight. Aber könntest du das ranken? Also auf Platz 1 natürlich 99 French Open mit Jonas Wolf und Tom Heinkel ganz oben. Aber was kommt denn direkt dahinter? Oder kannst du das gar nicht so gewichten?
Jobmäßig jetzt oder generell?
Ja, also Sportveranstaltung. Ich meine, klar, das ist natürlich Beruf und du bist Kommentator und bist professionell neutral, wie sich das gehört. Aber das kleine Fanherz, das schlägt doch auch ein bisschen mit. Und manchmal denkt man so, oh Alter, ich bin jetzt gerade hier beim DEL-Finale oder you name it.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das versuche ich auch immer mir regelmäßig dann auch bewusst zu machen, dass wenn man in so einem Stadion ist oder in einer Eisarena oder wo auch immer und es ist so ein Gänsehautmoment, Hymne oder komplette Eskalation, weil entscheidendes Tor und Tor in der Overtime oder so, dass man dann sagt, ey, das ist gerade hier dein Schreibtisch. Und das ist ein unfassbares Privileg, dass das, wo man als Sportfan auch privat gerne hingehen würde, dass das dann gerade dein Job ist, das ist schon cool. Nichtsdestotrotz, wenn es dein Job ist, bist du natürlich im Jobmodus und du hast diese komplette emotionale Eskalationsebene erreichst du dann ja nie ganz, weil du immer ja auch funktionierst. Und das ist dann schon nicht so ganz losgelöst wie früher, wenn man einfach zum HSV gegangen ist und einfach nur gegrölt hat oder so. Also da würde ich sagen, als Fan vom Hamburger Sportverein, das 4-4 gegen Turin in der Champions League, beim 4-3 bin ich 8 Reihen runtergepurzelt und neben dem Ordner wieder aufgestanden. Ich dachte, er schmeißt mich jetzt raus und der fragt mich nur, ist geiler wie Orgasmus, ne? Und ich umarme ihn und kletter wieder hoch zu meinen Jungs und dann war das 4-4 auch egal. Das war so als Sportfan so mein, auf jeden Fall ein Highlight-Ding. Aber das hast du natürlich nicht mehr so, wenn du jetzt arbeitest, aber Olympia jetzt, allein dieses olympische Flair mitzukriegen, dieses olympische Finale im Eishockey, USA, Kanada, das war schon richtig cool. In der Liga im Eishockey mehrere emotionsgeladene, also meistens so Overtime-Treffer, wo so die ganze Halle alle. Ups, jetzt fällt man. Ja, und ich bin jetzt, das ist ja meistens, wenn man so spontan gefragt wird. Nachher, wenn ich im Auto sitze, denke ich so, ach, das hättest du mal sagen sollen, das hättest du mal sagen sollen.
Das sind ja schon mal einige Highlights auf jeden Fall. Kannst du dann das auch an Personen festmachen, weil du triffst ja dann logischerweise sehr viele bekannte Sportler. Also gibt es da so 1, 2, 3, wo du sagst so, ey geil, dass ich die jetzt mal getroffen habe, oder gibt es da vielleicht jemanden, wo du sagst, den würde ich auch noch gerne, sehr, sehr gerne treffen?
Ich bin nicht so einer, der sagt, ich setze mir große Ziele und möchte das mal erreichen und möchte auch den mal interviewen und so, weil meistens, ich finde, man macht das, was du machst, mit Leidenschaft und mach es immer 100% und wir haben das Privileg, dass unser Job halt uns einfach auch Spaß macht, ne? Und dann kommt das eben, dann kommt das alles von selbst. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht irgendwie so ein Sportidol. Ich habe auch nicht mehr das so, das ist vielleicht auch dann Ergebnis des Jobs, nicht mehr so dieses Fangehen, was jetzt so einzelne Sportler angeht, habe ich dann auch nicht mehr, weil das sind auch nur alles normale Menschen, die man eben dann auch trifft und dann sich mit ihnen unterhält, das gehört zu ihrem Job und zu meinem Job dann dazu. Ich finde, Dirk Nowitzki ist einfach ein toller Typ gewesen, so auch so bodenständig für diesen Weltstar-Kultstatus, den der natürlich hat, war das ein ganz, ganz angenehmer, netter Kerl. Das wäre so in der Größenordnung so derjenige, wo ich sagen würde, das war richtig gut. Ansonsten muss ich aber sagen, es gibt also wirklich die meisten, mit denen man sich unterhält, egal aus welcher Sportart, sind tatsächlich auch wirklich nett und angenehm. Gibt auch welche, die nicht so sind, aber ja, das ist wirklich die Ausnahme.
Aber das hat man ja auch in jedem Beruf, oder?
Ja,
also, absolut. Warum sollte es jetzt bei Sportstars anders sein, dass alle immer mega sympathisch sind und mega, mega nett? Ja. Okay. Wie oft bist du denn noch in Hamburg? Also kann ich mit dir rechnen hier Mitte Mai am Hamburger Roten Baum, an der Rote Baum Chaussee? Dann würde ich ja mit Jonas nochmal zwei Karten klar machen, die du natürlich nicht brauchst. Du kannst dich ja jederzeit akkreditieren lassen.
Da haben wir uns übrigens früher auch oft gesehen. Da haben wir uns nur nicht so gut gekannt, weil ich mit Jonas halt auch immer, wo wir dann am Ausgang stand nachmittags und weil wir hatten die Stehplatzkarten und dann am Ausgang stand und dann gefragt hat, alle, ob man vielleicht noch die Karte haben kann. Und auf einmal saß man fürs 19 Uhr Match erste Reihe Loge und das hat schon mal Spaß gemacht.
Und das ist auch eine Geschichte, die ich meinen Kindern jetzt mehrfach erzählt habe. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ja nicht nur die Karten für uns erfragt, sondern wir waren ja Hamburger Kaufleute. Wir waren Unternehmer. Und wir haben dann die Karten genommen, sind zu den Stehplatzkarten nach oben gegangen, zu den Stehplätzen, Entschuldigung, Aufgang F. Dort waren gefühlt 500 Leute, wirklich von weit weg das Match sich im Stehen angeschaut haben, von ganz oben unterm noch nicht existenten Dach. Und dann haben wir gesagt, wollen Sie eine Karte oder zwei Karten haben für 20 Mark, für 40 Mark, für 50 Mark und wollen Sie dann...
Was hast du gemacht? Hast du dich vertickt?
Hab ich. Und ich habe hunderte D-Mark verdient. Hunderte.
Nicht dein Ernst.
Ich schwöre bei Gott.
Das habe ich nie gemacht.
Und das ging eben so weit, dass es einen Zeitungsartikel gab in der Welt, wo dieses irgendwo thematisiert wurde. Da stand sich Tom Heinke verkauft. Wir waren so 5, 6 Leute, die das gemacht haben. Und relativ viele Leute haben natürlich gesagt, ja klar, nehme ich sofort das Upgrade. Und man hat natürlich jede D-Mark genommen damals und sich gefreut. Und das Allerbeste war eigentlich, die Leute aus dem VIP-Bereich fragen, also jetzt kommen die Abgründe zum Vorschein, die aus dem VIP-Bereich frühzeitig nach Hause gingen, darf ich ihr VIP-Band haben, dann überstreifen, ich hatte dünne...
Das habe ich auch gemacht.
Und dann an den Kumpel weiterreichen, das war die Schwierigkeit. Und regelmäßig auch scheitern, weil die Ordner gesagt haben, ey, ihr schon wieder hier, haut ab.
Hättest du ja da von den hunderten D-Mark, die du da verdient hättest, hättest du ja dein eigenes VIP-Bändchen kaufen können dann.
Ja, ich glaube, das hätte nicht gereicht. Ich glaube,
wahrscheinlich nicht.
Bin ich weit von entfernt gewesen. Aber das waren noch Zeiten am Roten Baum. Bums voll, 11.000 Zuschauer, keine Ahnung, drittes Match, Henri Leconte oder Boris Becker, you name it. Und dann, wie immer, ich habe mir eine Stehplatzdauerkarte geholt, bevor ich dann Ballkind und Linienrichter wurde. Was ich auch super fand, damals gab es 3 D-Mark pro Satz als Ballkind. Und wenn du dann so ein 3,5 Stunden Match hattest, hast du immerhin 9 Mark verdient in der Zeit auf M4 und hast dir die Beine kaputt gefroren.
Boah, Tom, schöne Erinnerung, das macht total Spaß. Fällt mir jetzt nämlich ein, es gab mal ein Jahr, waren wir vielleicht so 10. Klasse, das heißt, das muss so gewesen sein. Wie alt ist man in der 10. Klasse? So 15, 16 oder sowas?
94.
Also es muss so 94 gewesen sein. Da gab es mal, weil Regen war, also Jonas und ich sind ja auf dem Wilhelm-Gymnasium gewesen in Hamburg. Wir waren zwar nicht in einem Jahrgang, aber es war eine lange Rede, kurzer Sinn. Es war irgendwann mal Regen und konnte ein Finale nicht gespielt werden und wurde am Montagmorgen
erst ausgetragen.
Dann unser Mathelehrer war irgendwie auch Tennistrainer, Tennisfan. Und hat dann gesagt, mussten ja das Stadion da am Roten Baum irgendwie ein bisschen voll kriegen Montagmorgen und darum war freier Eintritt. Und das Wilhelm-Gymnasium liegt ja zu Fuß 5 Minuten und dann ist der mit uns als Klasse darüber gegangen und wir haben dieses Finale geguckt.
Das ist geil. Das ist, erinnere ich, ganz schwach. Also ich könnte das hart jetzt ergoogeln, aber wir lassen jetzt mal überlassen das den Hörern. Die müssen dann eben Roten Baum-Finale auf Montag verschoben.
Ich überlege gerade, irgendwas kommt jetzt in meinen Kopf. Ich google mal nebenbei.
War das mit, ja, mach doch.
War da nicht.
Stich?
War da, ich glaube, da war sogar Stefan Edberg im Finale oder so.
Im Finale?
Ich weiß es.
Am Roten Baum?
Oder war es Michael Stich? Ja, stimmt, ich glaube, es war Michael Stich.
Ich sag, das war Michael Stich, als der Becker so runtergelassen hat im Halbfinale in dem Jahr, vielleicht sogar. Der hat ja mal Becker da in einer Stunde, weiß ich nicht, 6-1, 6-1 oder so, hat einen Atomlauf geschoben und den weggemacht, wie man so als Tennisspieler sagt. Aber das sind natürlich Zeiten gewesen. Ne?
Das waren Zeiten. Also jetzt so ganz kurz, ganz schnell gegoogelt, finde ich es jetzt gerade nicht raus. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich 94 war. Also wenn man Roten Baum Finale Montag eingibt, kommt man jetzt nicht so schnell auf ein Ergebnis. Aber egal, das können wir ja im Nachgang noch klären.
Ja, ganz genau, ganz genau. Aber du erinnerst dich auch an die schönen Zeiten dort und dieses tolle Turnier, welches ja immer noch stattfindet. Nicht mehr in der höchsten Kategorie, aber ich sage immer, ein echter Tennisfan freut sich auch, die Nummer 60 gegen die Nummer 80 sich anzuschauen. Das ist ja das Perverse so. Irgendwie, wir alle schauen Zweitligafußball, auch wir beide, oder Drittligafußball und sind mit vollem Herzen dabei, egal welche Liga im Prinzip. Aber wenn sie dann am Roten Baum, wenn da nicht die Creme de la Creme spielt, heißt Sinner Alcaraz abwärts, dann das Teilnehmerfeld ist ja total schlecht. Dann denke ich so, ja, okay, du hast Tennis auch nie geliebt, wenn dich das nicht freut, weil selbst Bundesliga-Tennis, weißt du auch, und Regionalliga-Tennis beim HTRC damals oder heute, oder meine Jungs hier von der SV Blankenese, die spielen halt unfassbaren Ball, sodass du wirklich auch Freude empfinden kannst. Ich weiß nicht, also wie siehst du das Thema? Dieses höher, schneller, weiter und nur die Besten will ich sehen.
Ja, das ist total, ich bin da voll bei dir. Also klar, jetzt jobbedingt ist das natürlich so, dass man dass ich jetzt auch oft dann beruflich die Leute sehe, die dann eben auch in der höchsten nationalen Liga spielen. Das ist dann ja schon das Beste, aber es ist auch total toll, wirklich dann irgendwie mal sich mal wenn man nur, also es muss ja noch nicht mal Regionalliga sein, also auch erste V oder so, siehst du ja schon ein tolles Tennis und macht Spaß zuzugucken. Oder ich gehe auch gerne hier mit meinen Kindern in Köln mal dann zu Fortuna Köln, das ist Regionalliga, vierte Liga Fußball, einfach, das ist noch so ehrlich wie in den 90ern, es riecht nach Bratwurst und so. Also es geht ja auch darum, das Sporterlebnis. Dementsprechend bin ich total bei dir und würde auch tatsächlich total gerne dann mal auch wieder nach Hamburg kommen, zum Roten Baum zu gehen. Gerade jetzt auch mit den Kindern zum Beispiel, mit den eigenen. Aber der Mai ist halt auch immer ein Monat, wo es schlecht ist. Dann ist Eishockey-Weltmeisterschaft und so weiter. Da ist dann auch immer viel zu tun. Darum, ich war jetzt lange nicht da. Meine Schwester war aber letztes Jahr da. Und die war auch noch, weil die war früher auch als Kind auch, hat auch immer nach den Karten gefragt und so beim Ausgang. Und die war jetzt nach Jahren mal wieder da und die war auch total geflasht. Also es ist ein ganz guter Punkt, dass ich mal auf die Liste zu schreiben, wenn man mal dann nach Hamburg kommt, die Eltern besucht, das mal zu kombinieren mit einem Tag am Roten Baum.
Ja.
Gute Idee.
Alternativ, spontaner Gedanke. Ich erinnere, dass Dustin Brown gemeldet ist in Köln für den KHTC, glaube ich. Bundesliga, zweite Bundesliga, weiß ich jetzt gar nicht.
Bundesliga spielen.
Bundesliga.
Ja.
Auch da, ey, liebe Hörer, guckt euch Tennis-Bundesliga an, geht da hin, das ist geiles Tennis. Und
super.
Eine ganz andere Atmosphäre auch.
Ganz schöne Anlage, Rot-Weiß-Köln, im Schatten des Rhein-Energie-Stadions da in Müngersdorf, des alten Müngersdorfer Stadions.
Das ist da direkt um die Ecke?
Ist direkt zu Fuß eine Minute daneben.
Okay.
Da spielen ja auch die Hockeyherren, die spielen auch Bundesliga von Rot-Weiß Köln. Also das ist ja dann auch ähnlich wie in Hamburg beim HTRC oder im UHC oder so. Also das ist wirklich super toll. Also da siehst du richtig Spitzensport, muss man wirklich sagen.
Und das bringt mich zum Thema Kölsche Sportnacht. Du bist Moderator, gekleidet wie James Bond, auf der Bühne bei der Kölschen Sportnacht. Ich kenne ja nur die Hamburger Sportgala, die dieses Jahr zum 20. Mal stattgefunden hat, unter natürlich dem Motto Olympia. Über das Thema werden wir auch gleich noch ganz kurz sprechen. Olympia in Deutschland, ob wir olympische Sommerspiele hierher bekommen oder nicht und wie wir beide das sehen. Aber erstmal der lieben Reihe nach, die Kölsche Sportnacht. Das sieht richtig groß aus. Ich war ja selber logischerweise noch nicht vor Ort, aber das sieht richtig groß aus. Da sitzen hunderte Leute im Publikum an der Tafel. Beschreib mal, wie ist das und was wird da gemacht? Werden da Sportler geehrt oder was passiert da?
Genau. Also das ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Veranstaltung. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, das gehört zu dem Job dazu, Off-Air-Veranstaltungen zu moderieren. Also dementsprechend hat man viele, viele Veranstaltungen oder habe ich viele Veranstaltungen, wo ich dann eben auch im Laufe eines Jahres dann auf einer Bühne stehe und durch den Abend führe oder so. Und diese Kölsche Sportnacht ist wirklich absolut eine der schönsten Veranstaltungen. Ist in dem schönsten Saal von Köln. Das ist die Flora, so im Botanischen Garten, so ein altes, ganz toll aussehendes Gebäude mit einem großen Ball- und Festsaal unten drin. Da ist das, der war in diesem Jahr wirklich so voll wie nie, also so viele Gäste, wie es noch nie gab. Alle machen sich schick, es sind viele, viele Sportler da. Der Abend beginnt schon mit der Auszeichnung für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus Köln. Da gibt es so eine große Sportplakette in Gold, Silber oder Bronze, je nachdem, was man für Erfolge hatte. Internationaler Titel, internationale Medaille, deutsche Meisterschaft, deutscher Pokalsieg, sowas. Das ist dann schon mal eine Auszeichnung. Und dann dann beginnt die Gala-Veranstaltung und da werden dann Kölns Sportlerin des Jahres, Sportler des Jahres, Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Es wird der Nachwuchssportler des Jahres oder die Nachwuchssportlerin des Jahres ausgezeichnet. Und dann noch ein Ehrenamtspreis, die Person des Kölner Sports. Und das sind auch ganz, ganz fantastische Menschen, die sich engagieren. Dieses Jahr hat es ein Tobias Gemein gewonnen. Der hat einen Sportverein gegründet, einen inklusiven Sportverein für behinderte und nicht behinderte Kinder, und wie der sich da engagiert, wie man den sieht, ist Wahnsinn. Da gibt es eine Tombola und am Ende des Abends gibt es die Hälfte des Tombola-Erlöses geht an den Nachwuchssportler und andere Hälfte geht an diese Person des Kölner Sports. Dann gibt es noch eine große Party und es ist halt ein rundum schöner Abend, weil so viele positive Energie in diesem Saal ist, weil das sind alles Sportlerinnen und Sportler, natürlich auch Stadtgesellschaft und Politik, also es hat schon, ist schon eine relativ große Nummer. Aber es ist dieser Sportsgeist, der da durch diesen Saal weht und alle sind gut drauf und fröhlich und da steht der Sport tatsächlich im Mittelpunkt und das ist ja, ich meine, wir beiden sind sportaffine Menschen, aber das ist ja leider nicht mehr so häufig der Fall und wenn es dann solche Möglichkeiten gibt, und diese Veranstaltung ist dann ganz toll auf die Beine gestellt von den Organisatoren, dann macht es einfach Spaß. Also Punkt.
Und genau da liegt ja auch vielleicht die Schwierigkeit. Du hast uns sportaffine Menschen genannt. Ich würde noch einen Schritt weitergehen, sportbegeistert, aber auch nicht realitätsfremd. Diese Stimmung weiter zu transportieren, Bezug nimmt auf das Olympia-Referendum, also am 31. Mai wird hier in Hamburg darüber abgestimmt, ob Olympische Spiele in Hamburg stattfinden sollen oder nicht. Es gibt einen nationalen Wettbewerb diesbezüglich, das heißt, andere Städte, andere Regionen in Deutschland haben sich auch darum beworben und nun findet da so ein bundesweiter interner Konkurrenzkampf statt. In München hat man schon darüber abgestimmt. Ich glaube, knapp eine Zweidrittelmehrheit hat man dort erzielt. Insofern ist der Druck auch gegeben, das ist den Medien hier zumindest lokal immer zu entnehmen auch, dass jetzt natürlich auch man irgendwo in die Nähe des Ergebnisses von München herankommen muss und nicht mal eben so mit 49% Ja-Stimmen sagt so, ja, wir wollen auch Olympia hier in Hamburg haben. Und dieser positive Spirit, den du eben beschrieben hast und diese vielen ehrenamtlichen Menschen und das Positive im Sport, das zu transportieren, das fällt mir, muss ich zugeben, unheimlich schwer, wenn ich mit Leuten spreche, die null sportbegeistert sind. Wenn ich denen erzähle, ey, ich war auch mal bei mehreren Olympischen Spielen als Zuschauer, dieser Geist dort vor Ort, ganz, ganz toll. Oder der Ball des Sports in Wiesbaden, großartige Veranstaltung, auch unsere Hamburger Sportgala hier in Hamburg ist ähnlich wie die Kölsche Sportnacht, also es ist im Prinzip ein ähnlicher Ablauf, um es kurz zu machen. Und überall hat man diese tolle, positive Stimmung, die ich auch bei mir im Sportverein spüre, die wir beide sicherlich auch in unserer Kindheit verspürt haben. Also wir beide sehen ja Sport als etwas Positives und andere sagen, naja, die sind ja, weißt du selber, die sind alle korrupt und der war gedopt und Sepp Blatter finde ich doof und Infantino finde ich auch doof und die WM und die sind, die da oben alle doof. So. Und dann denkst du, okay, Totschlagargumente sind das. Was kann man jetzt Leuten sagen, die sogar eben eine No-Olympia-Bewegung gestartet haben in Hamburg? Was würdest du denen erzählen? Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich kann dir selber die Frage nicht beantworten. Also nach dem Motto, ja, wir machen einen Gewinn damit. Hier kommen ganz viele Investitionen her. Es werden Brücken und Straßen gebaut, die sonst nicht gebaut werden würden. Und dann kriegst du so als Antwort, ja, bei mir ist das Wasser kalt, wenn ich duschen gehen will in meiner Sporthalle. Und dann denke ich so, ja, okay, also fallen dir da gute Argumente ein? Weil ich gehe erstmal ja davon aus, dass du auch für Olympia in Deutschland bist.
Ja, ich bin für Olympia in Deutschland, definitiv. Also es ist immer so, ich habe auch hier in den letzten Wochen auch ein paar Veranstaltungen moderiert, da ging es eben um die Olympia-Bewerbung, also Infoabende, wo man sich ausgetauscht hat, wo diskutiert wurde, ne? Olympia-Befürworter, Olympia-Gegner und so. Und es ist ja auch total in Ordnung, die Meinung zu haben, dass das vielleicht keine gute Idee sei, weil es zu teuer ist, weil das IOC in Deutschland nicht versteuert und whatever. Ich würde immer sagen, also es gibt nie irgendeine Sache auf der Welt, die 100% immer nur gut oder schlecht ist, sondern es gibt ja immer auch die andere Seite. Und ich finde, dass die guten Seiten halt einfach überwiegen und dass der das Olympia in Deutschland, wo es dann jetzt auch immer sein mag, also wir beiden sind da jetzt ja quasi dann Konkurrenten, weil hier Köln, Rhein-Ruhr bewirben sich ja auch, Hamburg bewirbt sich, Berlin bewirbt sich und München. Und auf der anderen Seite, Konkurrenz ist dann auch das falsche Wort, weil alle haben dieses eine Ziel und das ist das Wichtige, ne? Toll wäre es, wenn Olympische Spiele nach Deutschland kommen. Aus mehreren Gründen. Also ich finde, in den Zeiten, in denen wir leben, in den Zeiten, in denen so wenig, in denen Staatskassen natürlich nicht gefüllt sind, in denen wir viele Probleme haben in Sachen Infrastruktur, in Sachen Bildung und so weiter, kann ich jetzt total nachvollziehen, wenn man sagt, das wenige Geld, was zur Verfügung steht, ne, das stecken wir jetzt lieber in die Schulen und in die Bildung, anstatt in irgendeine Schwimmhalle oder so. Das sehe ich schon, aber umso mehr wäre Olympia der Druck von außen, sich nach außen zu präsentieren, Gelder frei zu machen, um eben dann doch mal mit diesem öffentlichen Druck und dieser öffentlichen Herausforderung, Schrägstrich Aufgabe, sich auch in der Welt zu präsentieren, wäre das doch unfassbar super, eben wie du sagst, die Infrastruktur in den Griff zu bekommen. Auf einmal werden Straßen in dieser Region schneller saniert. Es geht aber vor allen Dingen um die Förderung des Sports und zwar nicht nur des Leistungssports und Hochleistungssports, sondern in meinen Augen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber in meinen Augen auch des Breitensports und vor allen Dingen des Breitensports. Weil wenn es gut gemacht ist, diese Bewerbung, eben nicht nur in Olympiastützpunkte investiert wird, sondern in Turnhallen, in Schwimmhallen, in Trainerausbildung, ganz, ganz wichtig für jeden einzelnen Verein in Deutschland, in eventuell Sportunterricht, ja, Frankreich, Paris, also alle anderen Länder, die bislang in den letzten Jahren Olympische Spiele dann ausgerichtet haben, haben ja einen Effekt. Natürlich auch auf der Hochleistungssportebene, weil in den Jahren davor wird Geld reingepumpt, um eben gute Leistungen vollbringen zu können im eigenen Land und dann profitiert man auch noch 10 bis 15 Jahre danach davon. Siehe Großbritannien, siehe Frankreich, die Australier profitieren immer noch von Sydney 2000. Also das ist das eine, aber zum Beispiel Frankreich ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe gehört, ich habe es nicht verifiziert, aber ich habe gehört in diesen Diskussionen, die ich da moderiert habe, was ich eben angesprochen habe, dass in Frankreich seit Paris 2024 ist es immer noch so, dass in 30.000 Grundschulen des Landes jeden Tag eine halbe Stunde Sportunterricht jetzt ist. Ja? Und das sind so Dinge, die sind verständlicherweise in unserer Staatshaushalt Situation gerade sonst nicht möglich. Aber Olympia könnte das möglich machen. Und um den Breitensport, den Sport an sich, um diese Werte, um das Vereinsleben, um die Trainerausbildung in Deutschland zu sichern, ist es für mich ehrlich gesagt elementar, dass Olympische Spiele nach Deutschland kommen. Und ob das dann Köln, Hamburg, München oder Berlin ist, ist dann eigentlich zweitrangig. Natürlich würde ich mich total freuen, wenn es jetzt hier, weil ich hier lebe, in Köln und der Region Rhein-Ruhr sein wird, weil auch das Konzept in meinen Augen gut ist. Aber ich finde auch das Hamburger Konzept gut, ich finde auch das Münchner Konzept gut. Berlin weiß ich gar nicht, ist bestimmt auch ein gutes Konzept. Also ich glaube, alle vier, die das da machen, werden das gut machen. Und dementsprechend, ja, Daumen drücken. Hier läuft die Abstimmung, glaube ich, noch bis zum 19. April in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und dann hoffe ich auch, dass auch hier ein klares Votum für Olympia ist. Genauso wie ich mir wünsche, dass Hamburg ein klares Votum für Olympia dann abgibt. Denn das wäre doch schon mal das beste Zeichen, wenn alle vier Bewerberstädte, / Regionen mit einem starken Rückenwind dann in den nationalen Vergleich gehen.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also zwei Ergänzungen von meiner Seite. Wir haben sicherlich da den Konkurrenzkampf der Region, aber ganz deutliches Statement von meiner Seite, wenn es Hamburg nicht werden sollte, ich würde auf jeden Fall auch eine Münchner, Berliner oder Rhein-Ruhr-Bewerbung aus vollem Herzen unterstützen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Definitiv,
weil hier gab es auch schon so ein, zwei Stimmen, die dann so natürlich so ein bisschen über die Münchner und über Markus Söder, das ist ja immer eine low-hanging fruit, wie wir sagen, also ein ganz einfacher Gag, den man dann macht irgendwo, aber da weiß ich auch, dass alle Hamburger, die da so irgendwo aktiv sind, aus vollem Herzen eine erfolgreiche Bewerbung einer anderen Stadt oder Region unterstützen würden und kann mir ja nur wünschen, dass das dann andersrum genauso ist. Das ist ja auch wichtig, dass man da natürlich hanseatisch fair bleibt, das ist das eine. Und jetzt, wo du es sagst, München, also auch spontaner Gedanke, wenn man sich anschaut, bevor wir beide geboren wurden, 1972 war ja Olympia in München, das wissen alle, wie sich München und Bayern und die Metropolregion seitdem entwickelt hat. Ich will jetzt hier auch keine falschen Thesen aufstellen, aber wenn man sich anschaut, wie viel DAX-Konzerne in München sich angesiedelt haben, wie der Flughafen sich in München entwickelt hat. Also das spielt ja alles mit rein. Wenn du dir den Hamburger das sage ich jetzt ganz selbstkritisch, wenn ich mir den Hamburger Flughafen anschaue und wenn ich mir die industrielle Struktur der Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg anschaue, da haben wir Airbus und dann Beiersdorf und dann kommt erstmal lange nichts. Was ich damit sagen will, ist, 50 Jahre später profitiert München meines Erachtens immer noch von den Olympischen Spielen. Bums, aus. Und nicht nur Bayern München, sondern im Fußball, sondern auch im Basketball bauen die dann eine Halle hin. Ich weiß nicht, wie die, also eine relativ moderne Basketballhalle, glaube ich, wo du wahrscheinlich schon mal vor SAP, Ort warst, SAP danke,
Garden,
dass du mir hilfst. Wahnsinn, was da alles so entsteht. Und man braucht eben auch solche Sportstätten, so eine Infrastruktur. Und dann hat diese massive Investition, wo wir in Hamburg auch dann schlimme Dinge erlebt haben, Bezug nehmend auf die Elbphilharmonie, um ein Beispiel zu nennen, was Leute eben abschreckt und sagen, da haben sie auch hunderte Millionen vergraben. Das hätte man ja auch alles in die Schulen geben können, das Geld. Naja, irgendwo braucht man eben auch Leuchtturmprojekte. Eben in der Kultur ist es vielleicht eine Elbphilharmonie, im Sport sind es dann eben Olympische Spiele. Erstes Beispiel, Olympia München 72. Leute, guckt euch das an, da gibt es langfristige Studien, dass das ein mega Erfolg war für die Region und dass sich das hundertfach ausgezahlt hat. Und jetzt kommt's, das Sommermärchen 2006. Wenn wir uns daran zurückerinnern, wie positiv die Stimmung in Deutschland war und wie freundlich wir alle Gäste willkommen geheißen haben. Das, also, jetzt muss ich mal wieder rechnen. Das ist 20 Jahre her. Das heißt, alle, die diesen Podcast hören, die unter 30 sind, werden sich da wahrscheinlich gar nicht dran erinnern können. Aber 2006, das Sommermärchen. Wir sind im Halbfinale ausgeschieden, ganz unglücklich, bla bla bla. Vollkommen egal, weil wir haben unsere Sportler gefeiert und wir haben auch das Spiel um Platz 3 in Stuttgart damals gefeiert. und haben da eben auch die positiven Seiten des Sports gezeigt. Und wir als Deutsche im Ausland hatten ja vielleicht auch aufgrund der Geschichte einen schweren Stand. Und alleine dieses Sommermärchen hat zu einem unglaublich positiven Effekt geführt, weil wir einfach gute Gastgeber waren. Und so schließt sich der Kreis auch zur Wirtschaft wiederum.
100% Zustimmung. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, diese WM 2006 hat Deutschland das deutsche Denken, die deutsche Mentalität sogar verändert. Und zwar zum Positiven. Und die Zeiten, in der wir jetzt gerade leben, zeigen auch, dass das aber natürlich keine Veränderung auf ewig ist, denn es geht gerade wieder in die falsche Richtung. Aber dieses Offene, dieses Lockere, einfach positiv zugewandte, das sind ja auch alles Sportlerwerte, ne? Und das war natürlich damals auch mit dem Wetter und hier und da. Und das war einfach wirklich ein tolles Erlebnis, was nachhaltig gewirkt hat. Und Deutschland hat sich auch nach außen so verkauft, wie man es nicht erwartet hätte, wie es das Ausland nicht erwartet hätte. Und dann sind wir eben auch wieder bei dem wirtschaftlichen Punkt. Also, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist dann noch, und wenn wir jetzt aber wieder zum Sport kommen, ist es dann eben auch nochmal wichtig, dass diese Olympischen Spiele könnten auch dazu führen oder würden dazu führen, dass auch die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft auch wieder mehr Anerkennung findet. Und weil das fürs Gesundheitssystem, wenn wir uns mehr bewegen, dann sind wir alle gesund, dann wird das Gesundheitssystem weniger belastet. Ein Vereinsleben führt dazu, dass du ganz andere Werte wieder mitbekommst in einer Gesellschaft, die immer egoistischer wird, in Zeiten von Social Media, in denen menschliche Kontakte auch weniger werden und so weiter und so fort. Also gehen wir dann in die ganz gesamtgesellschaftliche Diskussion. Aber dass einfach das Standing des Sports in Deutschland und auch in der deutschen Politik, denn davon hängen Fördergelder ab und so weiter und so fort, dass das einfach aufgrund des in Anführungsstrichen positiven Druckmittels Olympische Spiele in Deutschland auszurichten, einfach wieder in den Fokus gerät, wäre eben auch enorm wichtig.
Ja, so viel von uns beiden und der Appell natürlich in der jeweiligen Region. Also vielen Dank auch da für deine klaren Worte. Du kannst ja nicht immer neutral wie die Schweizer. Wäre auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn man bei Olympischen Spielen rauf und runter kommentiert im Sommer und im Winter, wenn man dann sagt, ja, nö, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee wäre hier in Deutschland. Also insofern vielen Dank dafür die klaren Worte. Und die Botschaft ist klar. Ich mache noch eine Veranstaltung hier gemeinsam mit meinen Freunden vom SV Blankenese am 26. April mit DJ und allem Pipapo auf der Tennisanlage vom SVB. 18 bis 20 Uhr machen wir eine 120-Minuten-Party für Olympia und versuchen da eben auch ein Zeichen zu setzen. Versuchen da irgendwie dann Leute zu mobilisieren und ich respektiere jeden, genau wie du sagst, der sagt, ich bin dagegen, so ist es halt. Aber ich finde, auch da muss man dann eben in die Diskussion einsteigen. Die Pro-Argumente haben wir viele aufgezählt eben. Und wenn dann eben ein anderer sagt, das hat mich immer noch nicht überzeugt, dann ist das so, dass unsere Demokratie, auch das haben wir ja ein bisschen verlernt, zu streiten, zu diskutieren. Und diese Debatte wird jetzt halt geführt an verschiedenen Orten und dann wird abgestimmt und dann wird das demokratische Ergebnis akzeptiert. So ist es halt. Aber ich finde, es lohnt sich auch mal für eine Sache zu kämpfen. Und ich finde es relativ einfach, immer dagegen zu sein, egal was. Gegen den Bau, gegen den Flughafen, gegen den Ausbau, gegen die neue Landebahn, gegen Olympia, gegen. Not in my backyard. Ne? Oh, es ist zu lärm, ich stehe im Stau, ich. Das ist das, was mich persönlich total nervt, wo man eben sagen muss, okay, man muss auch mal irgendwie eine Kröte schlucken und vielleicht auch mal ein bisschen im Stau stehen oder was auch immer. Aber wenn man nicht investiert oder nichts macht und sich nichts bewegt und nichts gebaut wird, dann leben wir irgendwann im Gestern. Und dann, weiß ich nicht, dann macht das nicht mehr so viel Spaß. Konstantin, wir müssen langsam uns auf die Zielgerade bewegen. Ich habe hier ein paar schnelle Fragen, weil jeder Gast macht das Tennisabitur bei mir. Und ich habe dich ja vorgewarnt.
Jetzt steigt mein Puls. Das ist selten der Fall, aber jetzt.
Ich habe dich vor, also erstmal, bis jetzt hat jeder bestanden. Also, ich habe ja damals den Podcast angefangen mit Lars Kreinhagen. Einen haben wir echt mal durchgewunken, da waren wir wirklich erstaunt. Also der wusste nicht, dass Boris Becker 85 Wimbledon gewonnen hat und ist tief im Tennissport verwurzelt. Da waren wir, haben wir uns beide so angeguckt, mit großen Augen. Aber auf dem Level werden wir uns bewegen. Und in aller Freundschaft, diese Fragen sind halt nicht wie bei Wer wird Millionär, Günther Jauch, also entweder hopp oder top, sondern ich gebe dir auf jeden Fall immer eine Hilfe, Trittleiter oder ja, wie auch immer. Ich gehe dazwischen und presse den Volley weg, wenn ich merke, dass du ein Fragezeichen ich auf der Stirn hast.
Ja.
Also wir hatten ja, es ist auch gleichzeitig ein Bildungspodcast hier, wir hatten ja über den HTHC gesprochen, für den ich auch ein paar Jahre, Herren 30, Herren 40, gespielt habe, bis vor ein paar Jahren, wurde ich dahin transferiert quasi. Und es gibt ein sehr prominentes ehemaliges Mitglied, ja, man kennt ihn eigentlich als Berliner, Gottfried von Kramm, der auch für den HTHC gespielt hat. Und es gibt eine legendäre Folge, auf die ich jetzt hier einen Querverweis machen muss, weil da fiel mir die Kinnlade runter, da war Thies Röpke zu Gast. Thies Röpke, ein bekannter Hamburger Tennisspieler, der na, schon deutlich älter ist als wir beide, aber Hamburger Meister gewesen in den 70er Jahren. Und Gottfried von Kramm sah ihn spielen bei den Hamburger Meisterschaften, hat gesagt, ey, du bist ja ein geiler Spieler, möchtest du gerne mitkommen auf ein Challenger-Turnier, neu gegründet in Afrika, Anfang der 70er Jahre. Und der hat Geschichten erzählt in diesem Podcast, also da schlackerst du mit den Ohren, ist dann mit Gottfried von Kramm nach Afrika geflogen, also wirklich in die Provinz, da wurden gerade mal Tennisplätze quasi errichtet und das war so richtig Tennis-Pionierarbeit. Also der Liebe, und jetzt kommt die erste Frage, der verlor sein Match in Wimbledon gegen einen anderen berühmten Spieler seiner Zeit. Kennst du andere berühmte Spieler aus den 30er Jahren, die gegen Gottfried von Kramm gespielt haben? Hat den gleichen Vornamen wie der hat den gleichen Vornamen wie der aktuelle amerikanische Präsident. Also ich muss sagen, das ist auch schon eine 500.000-Euro-Frage zu Beginn.
So,
aber die Überleitung, Konstantin, da bitte ich um Verzeihung, die Überleitung von HTHC zu Gottfried von Kramm, die musste ich halt bringen. Donald Budge, schon mal gehört?
Nee.
Don Budge?
Nee, da bin ich ehrlich.
Don Budge, wie auch immer. Also das war quasi der Joker. Du hast einen Joker gehabt, ja, wie beim Doppel-Mix-Turnier, wenn man keine Aufschläge gemacht hat. Weißt du denn, bei welchem Grand Slam-Turnier Gottfried von Kramm zweimal das Einzelfinale erreicht hatte und bei diesem Grand Slam-Turnier warst du vielleicht auch schon mal persönlich vor Ort in den 90er Jahren?
Das waren doch ganz klar die French
Open. Das waren die French Open, ganz genau. Dann weißt du aber auch, und über den haben wir auch schon gesprochen, welcher deutsche Spieler Rafael Nadal in Wimbledon 2015 besiegte. Kölsche Jung, der mittlerweile aber nicht mehr für Deutschland antritt und seine Karriere beendet hat. Ich glaube, stramm auf die 40 zugeht oder schon 40 Jahre alt ist. Und jetzt für Jamaika startet und spektakuläres Tennis spielt.
Ja, das ist Dustin Brown.
Dustin Brown. Hast du das vor Augen, wie der auf Rasen da mal gezaubert hat? Da gibst du einige Social Media Clips.
Das weiß ich tatsächlich noch. Das war doch, hatte der nicht in dem Jahr auch so eine richtig geile Rasterfrisur?
Ja, da immer noch.
Hat er immer noch?
Ja, okay, ja, das weiß ich nicht. Also der ist jetzt, glaube ich, ganz hinten gemeldet beim KHTC und hat, glaube ich, die Karriere beendet. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der da hier und da im Doppel nochmal eingewechselt wird. Keine Ahnung, ob die den auflaufen lassen, aber Wahnsinnsspieler, ne? Also auch das ist eine Augenweide, dem zuzuschauen. Absolut. Dem guten. Nächstes Thema, auch das hatten wir eben schon mal angerissen.
Das ist Frage, immer gut, wenn wir schon mal Themen hatten, dann.
Das
habe ich eine Chance.
Hier steht, ich lasse natürlich auch die Fragen teilweise von ChatGPT erstellen, so ehrlich bin ich. Ein klarer historischer Standardfakt steht hier. In welchem Jahr haben denn Becker und Stich das Wimbledon-Finale gegeneinander gespielt?
Ja, 91.
Guck mal, schon wieder. Dann weißt du aber auch, wir sind wieder beim Thema Olympia, der Golden Slam. Steffi Graf, in welchem Jahr hat sie den geholt?
War.
Ich kann dir zwischendurch auch den Olympia-Song singen.
Es war 88.
Yes, man. Erinnerst du dich an den Olympia-Song von damals?
Ja, also da gab es sogar zwei.
Ich sag Hand in Hand, we stand.
Genau, das war der offizielle, der war schon ganz geil. Aber ich muss sagen, 88 war auch, der Fernsehsong war halt Whitney Houston, One Moment in Time. War auch 88, wenn ich nicht ganz falsch
liege. Okay, dann ich habe noch einen dritten im Angebot. Go for gold in South Korea. Go for gold in
South Korea.
Go for gold in 88. You can reach the highest mountain.
Dann bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, ob One Moment in Time tatsächlich 88 war.
Vielleicht Barcelona.
Ich weiß es nicht.
92.
Nee, da war ja dann Barcelona, war doch hier Freddie Mercury und
richtig,
die
Parodie.
Die Sopranistin da.
Aber es gab doch, immer einen internationalen Olympiasong, also global.
Ja.
Und dann hatten ja ARD und ZDF immer noch einen Song.
Genau.
Also 84 in LA, meine ich, war es Reach Out for the Medal. So. Und das ist ja ein Lied, das kommt nicht von ARD, ZDF, sondern von. Weiß es ich, vom LA, Olympischen Komitee, oder sehe ich das falsch?
Gute Frage. Das kann sein, ja.
Und One Moment in Time?
Bei Soul war es dann.
Ja?
One Moment in Time, ich habe es ganz schnell mal gegoogelt, es ist tatsächlich doch 88 gewesen, Soul.
Ja. Aber jetzt musst du mir eine elementare Frage
beantworten. Also, das ist, finde ich, für mich ehrlich gesagt, jetzt oute ich mich da komplett. Ich weiß nicht, ob jetzt kriegst du eine Info, die habe ich noch nie gesagt, glaube ich. Ich finde, One Moment in Time von Whitney Houston ist einer der Songs, die mich, wenn ich den höre, im Auto oder so, der mich echt immer wieder kriegt.
Mit zurück.
Weil auch der Text, da wo es dann darum geht, was man alles geopfert hat für diesen Moment und dann jetzt ist alles zu geben und dass es aber dann einfach auch darauf, da sind wir wieder bei den Werten des Sports, dass es aber darauf ankommt, einfach am Ende sagen zu können, dass du dein Bestes gegeben hast. Und ich habe diese, darum war ich mir auch ziemlich sicher, dass es Soul sein muss, weil ich habe diese Bilder zu diesem Song, habe ich immer diese Bilder des Tages, diese Slow-Mos dann vor mir, Ben Johnson, Florence Griffith Joyner.
Ja.
Und was da so alles war, dann Jürgen Hingsen, der da, war das nicht auch 88?
Ja, es war 88,
die drei Fehlstarts. Zehnkampf rausfliegt, weil er die Fehlstarts macht und so. Das ist halt schon irgendwie so geil. Und dieser Song, da habe ich echt immer feuchte Augen, wenn ich den höre. Das finde ich einfach richtig geil. Auch wenn das eine mega Schnulze ist, aber
der bekommt mich. Mega, mega Song. Und wir beide wissen, ist eine spontane Frage, wer in Paris im Deutschen Haus, in dem Fußballstadion aufgetreten ist, live im Regen und den Olympiasong gesungen hat für ARD, ZDF, keine Ahnung, der 78er Baujahr Gitarrist Christopher
Hönicke.
Einfach machen.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Da habe ich auch bis heute noch einen Ohrwurm. Vielen Dank dafür nochmal, Chris. Und Johannes, der war auch zu Gast. Die waren beide zu Gast hier schon. Genau. Super, super Song. Und da war ich mit meinem Sohn vor Ort und habe im Regen Tischtennis gespielt und in dem Hintergrund spielte Revolverheld auf der Bühne im Stadion. Da warst du wahrscheinlich gerade im Kommentatorenstudio, ne? Irgendwo.
Da war ich ja höchstwahrscheinlich in der Box und habe 8 Stunden Golf kommentiert.
Legendär. Also, diese Olympiasongs lieben wir, da wollen wir mehr von haben. So, jetzt habe ich hier noch eine wunderschöne Frage. Warte mal hier. Golden Slam hatten wir, Steffi Graf. Welcher deutsche Spieler gewann zuletzt ein Grand Slam Einzelturnier bei den Herren?
Gehen wir rückwärts. Griff nicht. Stand doch mal Finale Australian Open.
Und das zeigt eben, dass du ein Experte bist. Das ist richtig.
Hat er das gewonnen?
Nein, hat er nicht. Hat er richtig auf den Arsch bekommen. Aber der Shaker, wie wir ihn nennen.
Der Shaker.
Mein Jahrgang auch, 76, stand im Finale, war Nummer 5 der Welt mal. Man ahnt es.
Aber ich glaube, ich würde jetzt sagen, Tommy Haas hat einen Grand Slam gewonnen. Dann sage ich Tommy Haas.
Der Rote Baron. Nee,
hat er keinen?
Ich glaube, der letzte Sieg ist der Rote Baron. Australian Open. Apropos, Rote Baron. Also erstmal, ich gratuliere. Du hast natürlich das Tennisabitur bestanden mit einer hervorragenden Note. Das Zeugnis kommt dann per Post nach Köln mit Griffbändern und T-Shirt von D76. Sehr und schön. Kartenspiele für und deine Kinder.
Ich google Kinder. Gleich
mal Donald Butch. Donald Butch, genau, den musste ich mal... Hätte ich andersrum aufbauen müssen wahrscheinlich. Aber gut, jetzt ist zu spät. die 500.000 Euro Frage zuerst. Der Rote Baron, Stichwort Mailand. Sag mal, habt ihr euch getroffen?
Er war da, ne? Ja, ich hab's gehört. Er war da. Ich habe ihn nicht getroffen, ne.
Er war beim Eishockey.
Gehört, dass er, ja, ich weiß, er war beim Eishockey. Und er war sogar dann auch auf dem Videowürfel eingeblendet.
Richtig. Worden.
Und war im Weltbild dann auch, im Worldfeed. Dementsprechend habe ich das auch kommentiert, dass er da ist. Und ich habe mich total gefreut, weil es gab wirklich einen Jubelsturm, als er eingeblendet wurde in der Arena. Also er wurde erst auf dem Videobüffel eingeblendet und dann irgendwann war er im Weltbild. Also das war nicht das gleiche, identische Bild, dementsprechend auch nicht zeitlich. Aber als er auf dem Videowürfel in der Santa Giulia Arena eingeblendet wurde, gab es wirklich einen Jubelsturm. Das hat mich total gefreut. Also der ist halt einfach ein Weltstar, muss man schon sagen.
Der ist ein Weltstar und er kann nirgendwo irgendwie frei rumlaufen oder fast nirgendwo, bis auf in Nordkanada, keine Ahnung, und wird angehalten und bitte Selfie, bitte hier, weiß er selber. Und Autogramm rauf und runter. Ja, so ist das mit dem Roten Baron. Aber du warst der Stich-Fan.
Nee, ich war Edberg-Fan. Edberg-Fan, ja, Stich-Fan. Aber, ja.
Robin auch. Robin, der fand auch Edberg gut. Naja, okay. Man kann es nicht ändern. Es ist so, wie es ist, und das ist auch ehrlich. Ich fand McEnroe überragend. Im Vergleich zu Dendl, das waren so meine erste. Und Connors fand ich super. Kann man auch heute mal kritisch hinterfragen, ja. Alles. Aber, mein Gott, so ja. Ist es halt dann. Ne? Wo die Liebe hinfällt.
Wo ist es?
Konstantin, ich habe jetzt noch Danke zu sagen. Famous Last Words. Gibt es, das frage ich so standardmäßig im Prinzip jeden Gast, irgendetwas, was ich vergessen habe zu fragen oder anzusprechen? Möchtest du noch etwas den Hörern mitteilen?
Nee, also vergessen haben zu fragen schon mal sowieso nicht. Ich bin ja vollkommen unvorbereitet hier rein und ich kann mich jetzt nur bedanken bei dir vor allen Dingen, weil das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich sehe hier gerade Stunde 15, ja. Kam mir vor wie 10 Minuten. Danke für vor allen Dingen auch für die vielen Flashbacks und Erinnerungen, die da jetzt wieder hochgekommen sind. Und ich bin zwar von deinen menschlichen Abgründen erstaunt, dass du dich da bereichert hast am Roten Baum oben, die Tickets verkauft hast. Nein, aber super, super cool. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Dankeschön und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Ja, ich werde
auf jeden Fall. Vielleicht mal auf dem Tennisplatz. Wie wäre
ja,
das denn?
Auf jeden Fall. Ich werde auch versuchen, ich hatte ja auch versucht heute, Jonas Wolf als Co-Host erneut zu akquirieren. Aber Jonas hat in die Hände gespuckt und steigert das Bruttosozialprodukt. Das ist ja, vollkommen in Ordnung.
Fleißig, wie er ist.
Ja, mega fleißig. Und ich sage dir, wir haben letztes Jahr auch auf M1 ein, zweimal miteinander gespielt. Auf der Asche des Roten Baums. Wahnsinn. Also die Technik, auch die einhändige Rückhand, der Treffpunkt, irre. Und er wirft den Ball einen Tick weit zu hoch beim Aufschlag. Habe ich ihm auch gesagt. Weißt du, er trifft ihn dann so im Fallen und dann hat er manchmal so einen Aal im Arm, wie man in Hamburg sagt.
Ja.
Da hat er einen Aal beim Aufschlag. Aber das kriegt er alles in den Griff. Eine Wahnsinnstechnik. Also ich kenne im Prinzip niemanden, der eine schönere Technik hat als Jonas B. Wolf. Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Dreier-Nachmittag.
Aber bitte.
Wenn ich mal in Hamburg bin, melde ich mich und dann machen wir M1 Revival.
Auf jeden Fall. Mein Lieber, dann nochmals vielen, vielen Dank. Und ja, auf bald.
Danke dir. Tschüss.
You cannot be serious. You cannot be serious. You cannot be serious. We'll be right back.
hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Zöcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.